Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute schließen wir unseren Themenblock Origin Stories aus Büchern ab. Und nachdem wir ja jetzt schon Handlungsorte in England und in Frankreich bzw. im Atlantik hatten, begeben wir uns heute nach Dänemark, nämlich an die Nordküste von Seeland. Und dort lernen wir Detektiv Kim aus Kopenhagen kennen. Hallo Marc.
Hallo Heike. Ich kannte die Detektiv Kim Bücher aus meiner Kindheit, aus der Bücherei. Wir hatten eine Handvoll dort und ich sehe noch den roten Einband vor mir. Wir haben uns in den letzten Jahren ja einige Kim Bücher nachgekauft, antiquarisch. Es gibt weiter rot eingebundene Bücher, aber wir haben festgestellt, dass es auch sehr viele andere gibt. Das, was wir heute besprechen, Detektiv Kim aus Kopenhagen, haben wir jetzt in einer blauen Variante. Es gibt orange Bücher. Es gibt gelbe Bücher und es gibt sogar grüne Doppelbände, die aus einem Buchclub stammen. Das heißt, die Detektiv-Kim-Serie muss in den 70ern, als sie in Deutschland erschienen ist, doch recht erfolgreich gewesen sein, wenn es so viele verschiedene Auflagen von Verlagen gibt. Die Auflagen sind auch recht ähnlich. Der einzige Unterschied, der mir jetzt mal aufgefallen ist, ist, dass bei den Orangenen oft die Titelbildzeichnungen eher ins Comichafte gehen. Was wir hier in den Blauen haben, das ist recht gut. Das ist ein farbiges Bild, gezeichnet. Hat den Stil von den Bildern, die auch im Buch sind. Das sind Schwarz-Weiß-Tuschezeichnungen, die ich recht gut finde, die realistisch aussehen. Also anders, wie man es zum Beispiel bei TKKG kennt, wo die Zeichnungen von Tim Tarzan ja doch recht comichaft sind. Die Serie stammt aus dem Dänischen, ist in den 1950ern und später erschienen. Das Buch, das wir heute besprechen, hat etwas mehr als 90 Seiten. Und ich finde das Papier sehr dick. Also ich finde fast, das ist Karton, auf jeden Fall deutlich dicker als zum Beispiel eine Cornflakes-Schachtel. Es fühlt sich auch recht edel an, sage ich jetzt mal. Auch der Einband ist nicht glatt wie bei heutigen Taschenbüchern, sondern mehr so löchrig. Wenn man das Buch durchblättert, sieht man im ersten Moment sehr viel Text. Es ist genau wie der Mystery Club im Blocksatz gesetzt. Es gibt keine Einrückungen und auch so gut wie keine Sterntrenner. Auch Absätze sind nicht besonders abgesetzt. Ist für mich also doch recht schwer zu lesen, weil halt, wie gesagt, sehr viel Text da ist. Ich verliere oft die Zeile. Kapitel haben keine Überschrift, sondern einfach nur Nummern. Und das Buch ist in der Ich-Form Vergangenheit geschrieben. Auch wenn, kleiner Spoiler, man sehr lange gar nicht explizit weiß, wer ich eigentlich ist. Man muss es also schließen aus dem Titel oder aus dem Klappentext.
Der Name Kim fällt erst spät im Buch.
Auf dem Cover sehen wir einen blonden Jungen. Wir vermuten, das wird wohl Detektiv Kim sein. Er liegt auf dem Boden, wahrscheinlich ein Strand. Und zwei Männer in dunklen Anzügen stehen vor dem Gebüsch, hinter dem sich Kim versteckt hat. Und wahrscheinlich belauscht er sie bei irgendeiner dunklen Machenschaft. Die erzählte Zeit ist nicht ganz auszumachen. Es gibt im Buch öfters mal Sätze wie »Es regnete einige Tage«. Wir schätzen, dass es sich ungefähr um 3 Wochen handelt.
Da wir uns dem Buch ja mal wieder so nähern wollen, als ob wir es noch nie gesehen hätten und auch die Serie noch nicht kennen würden, starten wir wie immer mit dem Klappentext, damit wir wissen, was uns denn da so schon mal versprochen wird. Nie hätte Kim gedacht, dass in dem kleinen Fischerdorf in Seeland so viel Abenteuerliches geschehen würde. Erst waren Kim und Erik ja gar nicht begeistert, als sie ihren Klassenkameraden aus Kopenhagen, Palle, genannt Brille, trafen und Katja sich ihnen auch noch anschloss. Doch bald sind die 4 unzertrennlich. Und wenn der technisch so begabte Brille ihnen nicht gezeigt hätte, wie man Feuerwerkskörper und einen drahtlosen Telegrafen bastelt, dann hätten sie Katja nicht helfen können, als sie in der Nacht eine aufregende Nachricht morst. 2 Männer schleichen in unserem Garten herum. Wir kriegen also hier schon das Setting so weit serviert, dass eigentlich wohl 2 Hauptpersonen die Hauptpersonen, will ich jetzt mal sagen, sind, nämlich Erik und Kim. Und dass jetzt noch 2 weitere dazukommen, Brille und Katja, und erst im Laufe dieser Kennenlernfolge sich diese feste Bande aus 4 Leuten herauskristallisiert. Auch, dass sie wohl ein spannendes Abenteuer erleben mit diesen 2 ominösen Männern, die im Garten rumschleichen, erzeugt schon Spannung. Auch wenn es eigentlich schon ziemlich weit im Buch vorgreift, dieses Zitat, was auf dem Klappentext schon ist, 2 Männer schleichen in unserem Garten herum, das, was Katja nachts hier durch die Gegend morst, das ereignet sich in Kapitel 12 auf Seite 63 von 93. Also wir sind schon 2 Drittel im Buch drin, bevor eigentlich diese spannende Begebenheit sich ereignet. Trotzdem verrät der Klappentext eigentlich ja noch nicht viel. Es geht dann auch noch um wissenschaftliche Arbeiten, Feuerwerkskörper und den drahtlosen Telegrafen. Ich glaube, das macht schon neugierig.
Die Geschichte startet im Zug. Der Ich-Erzähler, wir nennen ihn jetzt einfach mal Kim, weil wir ja später wissen, dass es Kim ist, kommt mit dem Zug im kleinen Fischerdorf in Seeland an und freut sich auf die Sommerferien. Es ist die zweite Ferienwoche und er will sie, wie in den letzten 3 Jahren immer gemacht, bei seinem Onkel und seiner Tante verbringen. Als der Zug im Bahnhof einfährt, realisiert Kim, es sieht alles so aus wie in den letzten Jahren und das gefällt ihm. Das kommt auch noch öfters im Buch vor. Kim hat also scheinbar gerne Dinge, die sich nicht besonders ändern. Sein Klassenkamerad Erik erwartet ihn. Mit dem geht er in Kopenhagen in eine Klasse und er erzählt ihm, dass er bei Onkel und Tante gewesen ist und auch das Essen, was Kim erwartet, Buttermilch, Kaltschale und Steak, ist genau wie im letzten Jahr und Kim meint, er wäre wirklich enttäuscht gewesen, wenn es dieses Jahr etwas anderes gegeben hätte. Dann passiert ihm ein kleines Missgeschick, denn leider hat er dieses Jahr keinen Koffer bekommen für sein Gepäck. Er muss wie immer sein Gepäck in Packpapier eingewickelt den Zug heraustragen. Ein Koffer wäre ja viel cooler gewesen, das sieht nämlich total vornehm aus, aber geht halt leider nicht. Und eins seiner Kleiderpakete fällt ihm unter den Zug. Es ist also einer dieser alten Züge mit den riesigen Rädern und dem riesigen Abstand zur Bahnsteigkante. In diesem kleinen Fischerdorf am Bahnhof gibt es einen Bahnhofsvorsteher und der sagt Kim, krabbel schnell unter den Wagen, ich pfeife erst, wenn du wieder raus bist und der Zug fährt vorher nicht, ist also alles sicher. Kim und Erik hüpfen also unter den Wagen und kramen alles zusammen und ein paar Gäste, die am Bahnsteig stehen, lachen, weil sie das irgendwie lustig finden. Allerdings können die beiden Freunde noch nicht gleich losgehen, denn im Zug hat Kim ein Mädchen kennengelernt, Katja, und er hat ihr versprochen, er zeigt ihr den Weg zum sogenannten Heidehaus. In Dänemark haben die Häuser oft Namen. Erik ist da nicht so ganz begeistert, denn auch er möchte gerne, dass sich nichts ändert, und wenn Kim und Erik die Ferien immer zusammen verbracht haben, dann soll das auch bitte schön dieses Jahr so bleiben. Aber die drei machen sich dann auf den Weg. Es ist ziemlich heiß, ziemlich stickig, sie müssen zwischen Büsche und Bäume durch, also nicht besonders angenehm. Kim schiebt sein Fahrrad, das er mit dem Gepäckwagen aus Kopenhagen mitgebracht hat, trägt Katjas Gepäck, aber die Stimmung ist so ein bisschen angespannt. Dennoch erzählt Erik, dass er einen weiteren Klassenkamerad von Kim und ihm getroffen hat, Brille, dessen wirklicher Name Palle ist, und der habe doch tatsächlich beim Kaufmann 12 Meter elektrisches Kabel gekauft. Und das kann Erik überhaupt nicht verstehen, denn zum einen sind Ferien und zum anderen hat er mit Physik und Chemie so gar nichts am Hut. Wie sich also jemand für so etwas interessieren kann, bleibt Erik schleierhaft. Und außerdem habe sich Brille auch noch ein Labor im Haus seiner Eltern in der Garage eingerichtet. Die beiden bringen dann Katja nach Hause. Kim macht sich auf zu seiner Tante und auch Erik verschwindet. Und die Szene mit dem Paket, was unter den Zug fällt und dass man gerne einen Koffer hätte, um nicht mit Packpapier herumzureisen, an die kann ich mich noch ganz bewusst erinnern, denn die habe ich in dem Buch in der Bücherei auch gelesen. Das war also ein kleiner Nostalgieflash.
Im zweiten Kapitel gibt es jetzt schon so eine kleine Selbstreferenz, dass man merkt, dass Kim sich bewusst ist, dass er hier gerade Tagebuch schreibt praktisch und dass man nicht so wirklich eins zu eins dabei ist. Das zweite Kapitel startet nämlich mit der Bemerkung, eigentlich müsste ich jetzt wahrscheinlich was über Onkel und Tante erzählen, aber dazu habe ich gerade keine Lust, das mache ich später. Also erfahren wir jetzt noch nicht viel über Onkel und Tante von Kim, sondern nur, dass wirklich alles ist wie immer. Es gibt Steak und Buttermilch, Kaltschale. Kim hat ja schon erwähnt, er wäre enttäuscht gewesen, wenn es was anderes gegeben hätte, obwohl das mit Abstand auch nicht unbedingt sein Lieblingsessen ist, aber so gehört sich das einfach zu Ferienbeginn. Ein bisschen hat mich das auch erinnert an die Dolly-Bücher, wo es zu jedem Band immer wieder heißt, für die Rückkehr zum Internat gibt es am Abend immer was besonders Gutes. Auch sonst hat sich bei Onkel und Tante nichts verändert. Kim schläft wieder in seinem Mansardenzimmer. Da hängen ein paar kitschige Engelbilder an der Wand, die Kim eigentlich total hässlich findet. Aber auf der anderen Seite gehören die einfach dazu. Und wenn da irgendwann plötzlich was anderes hängen würde, wäre es halt auch nicht mehr so, wie er es kennt. Insofern findet er auch diese eigentlich hässlichen Engelbilder gut. Am Nachmittag treffen sich Kim und Erik wieder am Strand. Sie haben sich zum Baden verabredet. Erik hat auch seinen Hund mitgebracht, Schnapp. Der gehört irgendwie auch zu der Bande dazu, spielt in diesem Abenteuer jetzt allerdings keine große Rolle. Erik und Kim verbringen den Tag also mit Aktivitäten, die man im Sommer so macht. Baden, Sonnenbaden, ein bisschen am Strand dösen. Kim realisiert nochmal, er hat noch 69 Tage Ferien. Boah, so viel Freiheit, die vor ihm liegt. Heutzutage ist es leider für die dänischen Kinder auch nicht mehr so. Ich habe mal recherchiert, heutzutage haben die auch so ungefähr 6 Wochen Sommerferien. Es ist wohl so, dass der Anfang der Sommerferien landesweit festgelegt ist auf den letzten Samstag im Juni und die Schulen dann selbstständig entscheiden dürfen, wie lange die Ferien gehen sollen. Aber in der Regel enden sie auch für die heutigen dänischen Schulkinder Mitte August. Während Kim jetzt also darüber sinniert, 69 Tage Ferien, wie viel ist das denn eigentlich in Stunden und Minuten? Über dieser Rechnung schläft er jetzt ein. Aber irgendwann wird er unsanft von Erik geweckt, der will ihm nämlich was zeigen. Auf dem Weg vom Bahnhof zum Haus haben sie sich natürlich ein bisschen unterhalten. Erik hat mitgekriegt, dass Katja im Heidehaus wohnt und da er ja schon seit einer Woche wieder hier im Fischerort ist, hat er auch schon mitgekriegt, dass im Heidehaus ein Ausländer wohnt, ein furchtbar gelehrter Professor mit einem mächtigen Vollbart. Und just der geht gerade am Strand spazieren und Erik will Kim zeigen, du übrigens, das da drüben ist Katjas Vater. Der marschiert einfach tief in Gedanken versunken am Strand entlang und biegt dann irgendwie in einen Dünenweg ab. Und beiläufig sehen Erik und Kim, dass zwei Männer in Anzügen auch denselben Weg nehmen. Aber dabei denken Erik und Kim sich erstmal nichts. Außerdem kommt das Gespräch auch nochmal auf Katja. Erik ist nicht so wirklich begeistert davon, dass die jetzt vielleicht sich zwischen diese Freundschaft von Kim und ihm drängen könnte. Er fände es ganz gut, wenn alles so bliebe wie bisher, dass Kim und er die Ferien einfach zu zweit verbringen. Und wenn sich da ein Mädchen reindrängt, Mädchen machen doch immer alles kaputt. Dem widerspricht Kim allerdings, weil er findet Katja eigentlich ganz nett.
In Kapitel 3 verschwimmt jetzt ein bisschen so die Zeit. Wir wissen nicht genau, wie lange dieses Kapitel geht. Zu Beginn wird ein bisschen Setting betrieben. Kim beschreibt den Fischerort ein wenig. Es ist ein Fischer- und Badeort. Es gibt einige große Hotels und viele Geschäfte. Es scheint also gar nicht so klein zu sein, wie ich unter dem Namen Fischerdorf mir vorstelle. Er sinniert ein bisschen darüber, dass er gerne Musik hört und die großen Hotels haben öfters Sommerfeste und die kann er von seinem Mansardenfenster aus hören. Die Villa von Onkel und Tante liegt am Stadtrand und ich weiß jetzt nicht genau, wie man sich diese Villa vorstellen soll, ob das wirklich ein vornehmes Haus ist. Auf jeden Fall scheint es recht groß zu sein. An einem Nachmittag gehen sie mit Katja baden, aber Erik meint schon, aber wohl nur zu Kim, dass das Mädchen hoffentlich daraus kein Gewohnheitsrecht ableitet. So vergehen wohl die Tage und dann am Folgetag wäre Sankt Hans. Ist ein Fest in Dänemark, man feiert Midsommer. Jetzt haben Kim und Erik ein Problem, denn eigentlich wollten sie ganz viele Feuerwerksraketen und Böller kaufen, um ein großes Fest am Strand zu machen. Dummerweise geht das nicht, weil sie gerade ihr letztes Geld für Eis ausgegeben haben. Jetzt sind sie ein bisschen geknickt und laufen mit hängenden Köpfen nach Hause. Auf dem Weg vom Strand nach Hause treffen sie Brille und eher widerwillig schauen sie sich sein Labor an. Brille redet sehr viel, erklärt sehr viel, Kim und Erik hören zu, nicken ab und an, aber sind im Kopf eigentlich komplett irgendwo anders. Es ist ein kombiniertes Chemie- und Physiklabor. Auf der einen Seite Erlenmeyer-Kolben, wahrscheinlich blubbernde Flüssigkeiten, Reagenzgläser, große Bottiche mit Substanzen. Auf der anderen Seite ein elektrisch-elektronisches Labor mit Voltmeter und ganz viel Kabel. Kim und Erik wollen dann schon gehen, aber dann fällt ein Wort, was sie elektrisiert, nämlich das Wort Raketen. Darüber hat Brille nämlich die ganze Zeit referiert, das haben sie aber gar nicht mitbekommen. Erik fragt dann nochmal nach, Raketen, die in die Luft fliegen. Brille kontert, ja, was denn sonst? Und dann kommt die Frage, die im Moment für die beiden Jungs am wichtigsten sind: Könntest du uns helfen, Feuerwerksraketen herzustellen? Und Brille meint: Ja, klar, kein Problem, ich habe fast alles da, wir müssen nur noch ein paar Dinge kaufen. Dann ist der Plan klar. Die drei wollen bis zum nächsten Abend so viele Feuerwerksraketen zusammenbauen wie nur irgend möglich.
Das tun sie dann. Sie basteln praktisch im Akkord an ihren Feuerwerksraketen, Sonnenrädern, Goldregen, was sie sich nur alles ausdenken können. Für mich wurde jetzt nicht ganz klar, ob sie auch noch die ganze Nacht durchwerkeln oder nur in Anführungszeichen den ganzen Tag. Auf jeden Fall fällt irgendwann der Vorschlag von Brille, ob sie nicht Katja einladen könnten, mitzubasteln, dann würden sie noch schneller fertig werden. Das Haus, das Brilles Eltern für den Sommer gemietet haben, liegt nämlich genau neben dem Heidehaus und daher haben Brille und Katja sich wohl auch schon kennengelernt. Erik ist, wie gesagt, nicht so ganz davon begeistert. Ach, Mädchen, und dann will die vielleicht die ganze Zeit immer mit uns zusammen sein, aber hey, wir haben Zeitdruck. Je mehr Hände hier beim Raketenbau helfen können, desto schneller sind wir fertig. Von mir aus lassen wir Katja halt mitmachen. Katja freut sich, dass sie eingeladen wird und stürzt sich natürlich auch mit Feuereifer in die Raketenproduktion. Somit haben die vier jetzt am Abend von St. Hans einen ganzen Vorrat an pyrotechnischem Equipment produziert und sie begeben sich zum Strand zur St. Hans-Feier. Da ist ein großer Scheiterhaufen aufgeschichtet. Es wird halt einfach ein großes Mittsommernachtsfest gefeiert. Katja geht mit ihrem Vater zur St. Hans-Feier. Der fühlt sich wohl noch ein bisschen unwohl. Er spricht nicht besonders gut Dänisch und in Menschenmengen fühlt er sich auch immer ein bisschen verloren. Deshalb will Katja bei ihm bleiben, während die drei Jungs sich unter die Leute mischen und einfach einen schönen Abend verleben, bis das Feuer langsam heruntergebrannt ist. Und dann verabreden sie sich. Sie suchen ihre Verstecke in den Dünen auf. Sie haben sich strategisch irgendwo ihre Feuerwerkskörper gelagert und starten jetzt ein Überraschungsfeuerwerk sozusagen. Während Kim jetzt in seinem Versteck liegt und auf das Startsignal von Brille wartet, sieht er, dass zwei Männer hinter dem Gebüsch, hinter dem er sich versteckt hat, vorbeigehen. Das ist auch das Titelbild. Und er schnappt ein bisschen von ihrem Gespräch auf. Sie reden nämlich davon, dass da unten ja der vollbärtige Typ mit dem Mädchen steht. Sollen wir runtergehen? Ja, aber wir sollten darauf achten, dass er uns nicht bemerkt. In dem Moment explodiert jetzt aber die erste Rakete, die Brille abgeschossen hat. Und Kim muss sich auf sein Tun konzentrieren. Damit sind die beiden Männer jetzt erstmal aus seinem Gehirn verschwunden. Und er denkt erst sehr viel später am Abend wieder an sie, als er schon im Bett liegt und überlegt, ob er Katja von diesen Männern erzählen soll, ob er sie einfach nur unnötig ängstigt oder ob die überhaupt von Katjas Vater gesprochen haben. Das war ihm ja auch nicht so ganz klar, obwohl dieser auffällig bärtige Mann natürlich wahrscheinlich Katjas Vater gewesen sein wird. Aber während er da hin und her überlegt, schläft Kim drüber ein.
Nach diesem tollen Erlebnis mit den Feuerwerkskörpern, wo ja alle vier gut zusammengearbeitet haben, ist Erik jetzt auch so ein bisschen davon überzeugt, dass die beiden anderen mit ihm und Kim zumindest Teile der Ferien verbringen dürfen. Kim und Erik haben im letzten Jahr nämlich angefangen, eine Höhle im Wald zu bauen. Von der Beschreibung her ist es wohl ein Loch in irgendeinem Erdhaufen, wo sie mit Bretter einen Verschlag davor bauen, sodass sie im Regen da im Trocken sitzen können. Und an dieser Höhle wollen sie jetzt am nächsten Tag nach St. Hans zu viert weiterbauen. Kim und Erik sind zuerst da und sie fangen an zu rauchen, Zigaretten nämlich. Sie versichern sich beide, dass das doch ganz toll ist und wie gut das schmeckt, aber man hört ihnen an, das meinen sie nicht wirklich so. Sie finden es beide eklig und eigentlich rauchen sie ja nur, weil es cool aussieht. Nur, außer ihnen beiden ist ja im Moment gerade niemand da. Also machen sie die Zigaretten wieder aus, allerdings nicht, bevor Kim nicht eine einzelne Ameise, die rumläuft, mit Rauch einpustet. Er will nämlich schauen, ob sie hustet. Und das ist auch eine Szene, an die erinnere ich mich auch noch ganz aktiv aus meiner Kindheit. Nachgemacht habe ich es aber zum Glück nie. Allerdings für vier wäre diese Höhle zu klein. Insofern gibt es jetzt die Radikallösung. Kim und Erik reißen alles auseinander und entscheiden, wir machen jetzt die große Lösung, wir bauen eine Blockhütte. Dann kommen Brille und Katja und die vier schuften den ganzen Vormittag. Äste werden zusammengetragen, große Baumstämme, Steine fürs Fundament und das Ganze nimmt so langsam Gestalt an, immer unterbrochen, dass man kurz mal ins Meer springt, wenn es einem zu heiß wird. Dann bekommen alle Hunger, aber von den Jungs hat niemand an Essen gedacht, aber Katja war so schlau und nachdem Katja jetzt bei den Feuerwerkskörpern geholfen hat und auch Essen mitgebracht hat, ist sie jetzt Eriks beste Freundin. Erik scheint seine Sympathien nach Wer kann ihm helfen zu verteilen. Er ist ziemlich opportunistisch, aber ich finde ihn doch durchaus sympathisch. Denn auch zu Brille sagt er, Brille wäre ja ein total patenter Kerl und der beste Freund, den man sich nur vorstellen kann. Was Brille dann kontern wird, das hast du nie gesagt. Und da hat er auch recht, weil eigentlich wollte Erik ja mit Brille auch nichts zu tun haben. Aber jetzt formt sich die Bande so langsam und wahrscheinlich werden sie in Zukunft, das war zumindest mein Eindruck immer an der Stelle, die Ferien immer zusammen verbringen. Sie arbeiten den Nachmittag noch weiter, doch dann geht's nach Hause. Brille und Erik gehen ein bisschen vor und Katja und Kim unterhalten sich. Kim erzählt jetzt doch von dem Ereignis am Vorabend von diesen beiden Männern, die über ihren Vater gesprochen haben und fragt Katja, ob sie denn da nichts unternehmen will, ob ihr Vater vielleicht zur Polizei gehen wolle. Aber das geht leider nicht, sagt Katja, denn ihr Vater hat keine Aufenthaltsgenehmigung. Er ist illegal ins Land gekommen und deshalb kann er nicht zur Polizei gehen, denn eventuell wird er ins Gefängnis geworfen oder vielleicht sogar ausgewiesen. Im Buch wird jetzt explizit gesagt, dass er, also der Vater, keine Aufenthaltsgenehmigung hat. Und die Wortwahl legt ja nahe, dass Katja doch eine Aufenthaltsgenehmigung hat.
Im nächsten Kapitel wird es zeitlich jetzt wieder etwas schwammig. In den nächsten Tagen bauen die vier fleißig an ihrer Blockhütte weiter. Auch das Wetter hält sich. Anscheinend ist es normal, dass es im dänischen Sommer doch auch nicht nur gelegentlich mal regnet. Das wird auch hier in diesem Abenteuer später nochmal stattfinden. Aber für die nächsten Tage hält sich das Wetter und sie können ihre Hütte fertig bauen. Eines Abends ist es dann soweit, sie wollen Einweihung feiern, aber gerade da schlägt das Wetter um. Es fängt an zu regnen und ihr Lagerfeuer können sie jetzt leider nicht vor der Hütte genießen, sondern das Lagerfeuer muss in die Hütte verlagert werden. Ist aber auch kein Problem, sie haben schließlich ein Loch im Dach gelassen, wo der Rauch abziehen kann. Und durch dieses Rauchloch fällt auch nur ganz wenig Regen rein, sodass sie eigentlich gemütlich im Trockenen sitzen können. Katja spricht jetzt aus, dass sie es eigentlich bedauert, dass die Hütte jetzt fertig ist. Natürlich ist es toll, das sowas geschafft zu haben. Aber irgendwie fehlt jetzt ein Ziel. Was jetzt? Es gibt ein bisschen Brainstorming hin und her. Ein Projekt könnte ja sein, die Erlaubnis zu kriegen, in dieser Hütte mal zu übernachten. Die Jungs sind da ganz begeistert von, aber Katja glaubt eigentlich nicht, dass sie dafür die Erlaubnis kriegen wird. Und es gibt dann so ein kleines Hin- und Hergefrotzel. Ja, Brille könnte dir ja eine Telefonleitung ins Heidehaus legen. Dann könntest du wenigstens so telemäßig da mit uns verbunden sein. Erik nimmt den Gedanken mit dem fehlenden Ziel jetzt nochmal auf und sagt, ja, eigentlich bräuchten wir Feinde. Irgendwelche Schmuggler oder Spione oder so, denen wir hinterhergehen könnten wie in irgendwelchen Abenteuerromanen. Das würde dem Ganzen doch eine gewisse Würze geben. Aber alle anderen fahren ihm über den Mund und sagen, hey, komm, das sind irgendwelche Abenteuergeschichten, sowas passiert doch in Wirklichkeit nicht. Allerdings denkt Kim jetzt wieder an die beiden Männer, die er da an St. Hans belauscht hat. Irgendwie sind die ja doch ein bisschen merkwürdig, verdächtig. Aber auch er verwirft das, rechnet das seiner überbordenden Fantasie zu und sagt sich selbst, ich glaube, ich habe zu viele Abenteuerromane gelesen. Der Abend klingt jetzt langsam aus. Erik hat auch noch sein Banjo mitgebracht und singt jetzt ein bisschen am Lagerfeuer. Kim ist da anfangs nicht so begeistert von, aber naja, eigentlich ist es hörbar, hätte aber jetzt auch nicht sein müssen. Und gegen Abend rückt Brille noch raus. Hey, ich glaube, ich habe eine geniale Idee, aber da muss ich noch drüber nachdenken, ob das auch realisierbar ist. Ich erzähle euch dann davon, wenn es spruchreif ist. Auch mal wieder so eine geniale Idee, den Leuten irgendwie den Mund wässrig zu machen und dann nicht damit rauszurücken, was eigentlich Phase ist. Aber naja, gut. Aber damit müssen die anderen drei jetzt leider leben.
Kommen wir zu Kapitel 7. Das könnte man mit Telegramm und Telegraph umschreiben. Wir sind im Haus von Kims Onkel und Tante. Und jetzt fällt auch das erste Mal der Name Kim. Sein Onkel, der Carlo heißt, spricht ihn nämlich so an. Es hat sich über ein Telegramm zum Onkel ein Herr Rasmussen angekündigt, der am Vormittag noch ankommen werde. Er wird eine Woche bei Onkel und Tante wohnen. Das ist ein Lektor, denn der Onkel hat ein kleines Buch geschrieben über Tiere. Das hat Rasmussen veröffentlicht und jetzt will er ihn besuchen. Warum genau, wird nicht klar. Kim auf jeden Fall soll später am Tag an den Bahnhof rennen und den Herrn abholen und ihm den Weg zum Haus zeigen. Das hat aber zum Glück noch ein bisschen Zeit, denn um 11 ist Lagebesprechung in Brilles Garage. Er will endlich sein Geheimnis enthüllen. Brille hat nämlich angefangen, zwei sogenannte Funkentelegrafen zu basteln. Der Name deutet wohl einfach nur darauf hin, dass es drahtlos ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich um Funkensprühen an sich geht. Auf jeden Fall mit diesen beiden Geräten könnte man, wenn man eins in die Blockhütte stellt und eins in Brilles Garage, morsen. Es kommt jetzt ganz netter Tech-Talk. Brille spricht sehr viel über Induktoren, Kondensatoren und wo er die Teile her hat. Alles sehr elektrisch. Damit kann ich jetzt nichts anfangen. Das muss ich einfach so stehen lassen. Zur kompletten Fertigstellung fehlen ihm noch ein paar Teile. Das würde etwa 25 Kronen kosten. Und jetzt müssen die Kinder überlegen, wo sie das Geld herkriegen. Denn so viel Geld haben sie natürlich nicht einfach so irgendwo rumliegen. Da wollen sie sich später nochmal treffen. Aber jetzt ist Mittag und Kim muss an den Bahnhof. Er holt den Lektor ab, er findet ihn zuerst etwas trocken, aber doch sehr nett und die beiden spazieren dann den Weg zurück zum Haus von Onkel und Tante.
Nach dem Mittagessen trifft sich Kim nochmal mit Erik und zwar bei Erik zu Hause. Er trifft zunächst auf Herrn Holm, Eriks Vater, und der wundert sich ein bisschen über den plötzlichen Arbeitseifer seines Sohnes. Der hätte ihm nämlich weisgemacht, dass partout der Rasen gemäht werden müsste, obwohl der doch eigentlich nur Millimeter kurz ist. Und außerdem hätte er gefragt, ob er nicht vielleicht die Tür streichen oder das Schuppendach teeren könnte. Und Kim weiht Herrn Holm ein, dass das durchaus einen Hintergrund hat. Er erzählt ihm von ihren Finanzproblemen und dass sie möglichst schnell irgendwo 25 Kronen auftreiben müssten. Ah, sagt der Herr Holm, daher weht der Wind. Ja, kann ich verstehen, aber ich würde es doch begrüßen, wenn ihr euch irgendwo anders einen Job suchen könntet und nicht immer eure armen Eltern schröpfen würdet. Und so gibt ein Wort das andere und es kommt zu einer Wette. Kim wettet nämlich, dass Erik und er bis zum Abendessen 15 Kronen verdienen können, und zwar ohne, dass Herr Holm das Geld vorschießen muss. Und wenn sie das schaffen, dann würde Herr Holm durchaus sich großzügig erweisen und den Betrag verdoppeln. Wenn sie es allerdings nicht schaffen, dann könnten Kim und Erik gerne das Schuppendach teeren und den Zaun reparieren, aber diesmal gratis. Als Kim Erik von dieser Wette erzählt, ist er erstmal nicht begeistert. Er weiß nämlich, dass sein Vater ein kühl kalkulierender Kaufmann ist und somit damit rechnet, dass er wahrscheinlich kein Geld hier springen lassen muss, sondern eher kostenlose Arbeitskräfte hier eingehandelt hat. Aber Kim sagt, hey, so schnell geben wir nicht auf. Es muss doch irgendwo die Möglichkeit geben, hier 15 Kronen aufzutreiben. Lass uns mal überlegen, wen kennen wir denn hier in dem Fischerort überhaupt? Und da hat Erik den Geistesblitz, der Mechaniker Stoffer. Das ist ein alter Freund, den sie wohl in den letzten Jahren, wenn sie die Ferien hier verbracht haben, schon öfter aufgesucht haben. Und sie erinnern sich, dass viele der Kunden, die bei Stoffer tanken, auch gerne ihren Wagen gewaschen haben wollten. Und das wäre doch möglicherweise eine Einnahmequelle, mit der sie ihre Wette gewinnen könnten.
Wir kommen jetzt zu Kapitel 9 und damit ungefähr der Hälfte des Buches. Und es ist noch kein Verbrechen aufgetaucht. Kim und Erik gehen also zum Automechaniker, der hat auch eine Tankstelle, und erzählen ihm von ihrem Plan und Stoffer sagt zu, können sie gerne machen. Der Automechaniker ist wohl schon etwas älter, er ist ein Autonah, er kennt noch die Kinderzeit des Autos und wir erfahren, dass er früher Autorennen gefahren ist und im Buch wird ganz stolz erzählt, dass er damals sogar mit 50 Kilometer pro Stunde über den Kurs gebrettert ist. Auch wieder so ein Satz, den ich noch aus meiner Kindheit kannte. Ich habe mir damals immer vorgestellt, der fährt mit 50 km/h in die Kurve, was ja dann bestimmt total schnell war.
Mir kam das immer schon komisch vor, 50 Kilometer pro Stunde, als ob das eine atemberaubende Geschwindigkeit wäre. Ich habe jetzt mal recherchiert, dass schon 1899 der Geschwindigkeitsrekord von 100 Stundenkilometer gefallen ist. Da ist jetzt natürlich immer noch ein Unterschied zwischen absoluter Geschwindigkeitsrekord auf gerader Strecke und der Geschwindigkeit, die in einem Rennen erzielt wird. Aber ich bezweifle trotzdem immer noch, dass Anfang des 20. Jahrhunderts 50 noch eine atemberaubende Geschwindigkeit gewesen sein muss. So wie das hier im Buch dargestellt wird, ist das ein, boah, so schnell, das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Und das fand ich immer schon irgendwie ein bisschen komisch.
Während Sie also auf Kunden warten, denn es ist eine Tankstelle, wo man auch nicht selbst tanken darf, sondern muss den Tankwart rufen, erzählt Stoffer noch, dass er auch Prille kennt. Wir erfahren jetzt, Prille heißt eigentlich Palle Birk. Wir wissen also jetzt schon Erik Holm, Palle Birk, Kim und Katja. Und Prille hätte eine ganz tolle Erfindung gemacht, nämlich einen Karburator. Das muss irgendetwas im Auto sein. Die Jungs verstehen das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, es ist ein Vergaser. Aber um den wirklich zur Serienreife zu bringen oder wirklich zu testen, ob das denn auch, was man sich so ausdenkt, in der Praxis gut funktioniert, Stoffer findet die Idee auf jeden Fall genial, bräuchten sie sogar noch viel mehr Geld, als die Jungs jetzt verdienen müssen. Dann aber kommen die ersten Wagen und die Jungs müssen schwer schuften. Und bis zum Abend haben sie es geschafft. Sie haben 15 Kronen verdient, rennen nach Hause zu Erik und schaffen es gerade noch, bevor die Standuhr zum Abendessen bimmelt. Und Eriks Vater hat die Wette verloren, gibt den Kindern die 15 Kronen. Und damit ist jetzt das Geld, was sie brauchen, um die Funkentelegrafen fertigzustellen, verdient.
Großzügigerweise bieten Kim und Erik Herrn Holm jetzt aber auch noch eine gratis Wagenwäsche für sein Auto an. Sie sind ja gerade gut im Training. Nach dem Abendessen treffen sie sich jetzt nochmal bei Prille im Labor. Ihre gesammelte Barschaft beläuft sich jetzt auf 37 Kronen. Das sind die 30 Kronen, die Kim und Erik verdient haben. Und Katja steuert 4 Kronen bei, die sie beim Putzen verdient hat. Und die restlichen 3 Kronen wären ein Vorschuss auf ihr Taschengeld. Prille steuert wohl nur in Anführungszeichen seinen technischen Verstand bei. Wir erfahren an anderer Stelle auch noch, dass seine Eltern nicht besonders wohlhabend sind, sich den Urlaub im Sommerhaus eigentlich gar nicht leisten können. Aber seine Mutter ist krank und der Arzt hat ihr Seeluft verschrieben. Und deshalb haben sie es irgendwie möglich gemacht, dass sie den Sommer jetzt eben doch am Meer verbringen können. Prille kann jetzt also die fehlenden Teile kaufen und 12 Kronen bleiben noch übrig. Und man kommt überein, dass man diese Barschaft in der Hütte vergraben oder verstecken will und aufbewahren für irgendwann, wenn es mal was zu feiern gibt, um sich damit dann ein Festessen leisten zu können. Am folgenden Tag bauen jetzt alle gemeinsam 2 Antennen, eine in Prilles Garten und eine bei der Hütte. Und die Antenne wird auch getestet. Anscheinend kann man jetzt, wenn man einen Kopfhörer anstöpselt, mit dieser Antenne Schallplattenmusik aus Schweden empfangen. Das muss was Tolles sein. Keine Ahnung, warum genau das jetzt erwähnt wird. Die Kinder verabreden sich jedenfalls am nächsten Tag nach dem Abendessen zum Telegrafentest. Und die Aufteilung soll wie folgt sein. Prille und Erik treffen sich in Prilles Garage, während Katja und Kim zur Hütte gehen und dort darauf warten, dass die beiden anderen sie eben anmorsen wollen. Die angepeilte Zeit verstreicht, es kommt kein Signal an. Es wird 20 Uhr, wo sie sich verabredet haben. Es wird 20 nach 8. Immer noch kein Signal, irgendwas scheint schiefgegangen zu sein. Offensichtlich haben sie sich auch noch nicht wirklich auf die Frequenz verständigt. Jedenfalls dreht Kim die ganze Zeit am Regler, geht alle Frequenzen durch und irgendwann kommt jetzt aber doch ein Signal an. Prille morst, könnt ihr uns jetzt hören? Und Kim morst zurück, wir können euch hören, der Telegraph funktioniert. Sie haben ihr nächstes Projekt offenbar erfolgreich abgeschlossen. Hier gibt es im Buch tatsächlich nur Morsecode, den man sich selbst übersetzen muss. Ganz hinten gibt es nämlich eine Tabelle, wo die Morsezeichen und die Buchstaben aufgetragen sind und man muss sich das jetzt praktisch selbst dechiffrieren, um lesen zu können, was die beiden sich da jetzt gegenseitig zumorsen. Eine interessante Information, die für mich neu war, ist, dass die Funksprüche mit einem SK abgeschlossen werden. Dachte ich mir, ist das sowas wie das Over bei Sprechfunk? Anscheinend ja. SK steht nämlich für Silent Key und beendet einen Funkspruch. Eine Besonderheit ist übrigens auch noch, dass dieses SK zusammenhängend gemorst wird, also ohne die kleine Lücke, die eigentlich zwischen den drei Punkten vom S und Strichpunkt Strich vom K wäre, sondern das wird alles auf einmal gesendet und das ist dann das Kürzel für ich bin fertig und gehe jetzt wieder auf Empfang.
Nach dem erfolgreichen Kommunikationstest morsen sie noch ein bisschen hin und her, aber dann ist das Experiment beendet und Kim und Katja machen sich in der Nacht zurück auf den Heimweg. Sie kommen am Strand vorbei und jetzt könnte man das Kapitel mit Skinny Dipping überschreiben. Denn sie setzen sich zuerst ein bisschen hin, es ist romantisch, der Mond scheint und irgendwie hat Katja Lust, schwimmen zu gehen. Jetzt haben sie beide natürlich nachts keine Badesachen dabei, aber nach ein bisschen Geplänkel und genierst du dich, ja, nein, gehen beide dann doch schwimmen. Und zwar ziemlich lange in der, wie ich finde, wahrscheinlich eiskalten Ostsee. Kim bringt Katja dann nach Hause und für ihn ist die Welt jetzt rosarot, er hat sich nämlich verliebt.
Jetzt vergehen wieder ein paar nicht weiter zählbare Tage. Kim schreibt in sein Tagebuch, dass sie ihre Eltern jetzt ausreichend bearbeitet haben und endlich die Erlaubnis bekommen, in der Hütte zu übernachten. Allerdings, wie schon angedacht, nur die drei Jungs. Katja wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Sie suchen sich jetzt einen Abend aus, an dem Katja das Manuskript ihres Vaters durchsieht. Sie hat also sowieso keine Zeit und damit müssen die Jungs jetzt eigentlich auch kein schlechtes Gewissen haben, dass sie Katja ausschließen. Diesen Gedankengang kann ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen, aber sei es drum. Kim, Erik und Brille bereiten sich also ihr Nachtlager an der Hütte vor. Ich finde, hier merkt man auch wieder, dass wir uns in den 50ern befinden. Es ist jetzt nicht die Rede von irgendwie Isomatte oder Luftmatratze, sondern sie nehmen ein paar alte Regenmäntel mit, auf die sie ihre Schlafsäcke ausbreiten. Und am Lagerfeuer kommt jetzt die Rede wieder auf Brilles Erfindung. Und er klagt ihnen ein bisschen sein Leid. Ja, für den Praxistest müsste man erstmal investieren. So viel Geld habe ich nicht. Es würde mindestens 1000 Kronen kosten. Und Erik sinniert, ja, eigentlich ist das ja nicht so viel Geld. Die anderen stimmen zu, ja, so viel Geld ist es eigentlich nicht, aber für uns trotzdem utopisch. Wir würden Brille ja gerne helfen und wenn wir die 1000 Kronen zusammenkriegen, würden wir eben auch beim Einbau dieses tollen neuen Vergasers in ein Auto helfen, auch wenn wir davon keine Ahnung haben. Aber offensichtlich ist die Bande schon so weit zusammengewachsen, dass sie jetzt durch dick und dünn zusammen durchgehen wollen. So langsam legt man sich jetzt zum Schlafen hin. Erik will über die Antenne noch ein bisschen Radio hören. Es ist allerdings schon so spät, dass alle dänischen Sender schon Sendeschluss haben. Er kann sich also nur noch durch irgendwelche ausländischen Programme durchklicken. Beziehungsweise natürlich nicht so digital, sondern er dreht einfach am Frequenzwahlschalter. Und plötzlich hört er aber Morsezeichen. Eine Folge von ganz vielen Ks, abgeschlossen mit dem Endschlüssel SK. Und das ist das Signal, was sie ausgemacht hatten, um sich gegenseitig zu rufen. Offensichtlich versucht Katja, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, denn Brille sagt, außer Katja und den beiden Jungs, die hier mit ihm am Feuer sitzen, weiß niemand, wo er den Schlüssel für seine Garage versteckt hat. Nachdem sie geantwortet haben, dass sie Katja gehört haben, morst diese jetzt, zwei Männer schleichen in unserem Garten herum. Das ist also das Zitat, was wir vom Klappentext schon haben. Hier wird es jetzt also endlich geheimnisvoll. Die Jungs morsen nur kurz zurück, wir kommen, und machen sich auf den Weg zum Heidehaus. Katja treffen sie allerdings in Brilles Garage, also im Nachbarhaus, an. Und sie erzählt, zwei Männer schleichen im Garten rum, schon seit über einer halben Stunde. Sie hat Angst bekommen und deshalb hat sie sich zu Brille in die Garage geschlichen und zu den Jungs Kontakt aufgenommen. Ihrem Vater hat sie davon noch nichts erzählt, den will sie nicht beunruhigen. Die vier machen sich jetzt also auf, gehen ganz offen über die Wiese von Brilles Garage Richtung Heidehaus und sehen, dass die beiden Männer sich zurückziehen. Auch auf ein Anrufen hin drehen sie sich nicht um. Offensichtlich haben sie die Männer jetzt vertrieben. Was sie so deuten, dass die wohl auch ein schlechtes Gewissen hatten, sonst hätten sie sich ja umdrehen, mit ihnen reden können und erklären, was sie da wollten. sie sind die Männer zwar jetzt los, aber irgendwie bleibt doch ein komisches, mulmiges Gefühl zurück. Katja geht zurück zu ihrem Vater und die Jungs kehren wieder zu ihrem Lager an der Hütte zurück, nachdem man sich für den nächsten Tag wieder zum Baden verabredet hat, falls das Wetter denn hält. So, zurück bei der Hütte reden die Jungs jetzt noch ein bisschen über das Erlebnis und Erik schlägt vor, Kim könnte doch mal alles aufschreiben, was sie in diesem Sommer jetzt schon so erlebt haben. Denn wenn sie ihren Klassenkameraden nach der Rückkehr aus den Ferien alles nur mündlich erzählen würden, die würden ihnen ja kein Wort glauben. Wobei ich den Gedankengang jetzt auch nicht so wirklich nachvollziehen kann, weil ich meine, aufschreiben kann Kim auch alles, was er erlebt hat oder genauso gut irgendwas, was er sich ausgedacht hat. Nur dadurch, dass sie es schriftlich kriegen, müssen die Kameraden das ja auch nicht für bare Münze nehmen oder für glaubhafter halten.
Gut, ich fand das jetzt nie auffällig. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe in meiner Schulzeit absolut ungern Aufsätze geschrieben. Nur wenn eine Hausaufgabe über die Ferien zum Beispiel war, schreib einen Ferienbericht. Insofern kann ich mir schon vorstellen, wenn jetzt irgendjemand aus seinen 10 Wochen langen Sommerferien zurückkommt und dann freiwillig einen Text geschrieben hat, dass man dann doch unterstellt, dann muss das wirklich erlebt haben, weil so vergeudet niemand seine Freizeit. Das hat mich jetzt aber an die 5 Freunde erinnert auf großer Fahrt. Da im Buch ist es ja so, dass man ihnen auch das Abenteuer nicht glaubt, dass sie die Juwelen der Königin von Falunien gefunden haben. Aber da haben sie zumindest insofern eine Unterstützung. Sie werden, wenn ich mich recht erinnere, ja mit dem Polizeiwagen zum Internat gefahren, damit sie noch rechtzeitig zum Zapfenstreich ankommen. Und das ist mit Sicherheit dann glaubwürdig, wenn man dann sagt, hallo, wir haben gerade ein Verbrechen gelöst. Im nächsten Kapitel vergehen jetzt wieder einige Tage. Es regnet schon wieder in den dänischen Ferien. Und jetzt nimmt Kim Eriks Vorschlag auf. Er setzt sich nämlich in seinem Zimmer hin und schreibt die Ereignisse bis jetzt nieder. Während er das tut, kommt Erik vorbei und er erzählt von einem Alleingang, den er gemacht hat. Er war nämlich mit seinen Eltern und einem Geschäftsfreund seines Vaters in einem der großen Hotels und hat im Restaurant zum Mittag gegessen. Und dabei hat er 2 Männer belauscht. Und diese Männer ähneln in Statur denjenigen, die sie vor Katjas Haus vertrieben haben. Die Männer haben auch sehr geheimnisvoll davon gesprochen, dass sie um Mitternacht nochmal zum Heidhaus wollen. Sie haben von einem Boss gesprochen, der im Moment aber noch mit Juwelendiebstählen beschäftigt ist. Und jetzt fällt zum ersten Mal irgendwie ein Wort, was mit Verbrechen zu tun hat. Natürlich wollen Kim und Erik das Ganze verhindern und sie schmieden schnell einen Plan. Sie wollen nämlich neue Feuerwerksraketen bauen, die Männer damit dann erschrecken, das schmiedeeiserne Tor vor Katjas Haus unter Strom setzen. Interessant hier fand ich, dass wir nicht mit Erik aktiv in der Hotelszene dabei sind, sondern Erik erzählt es Kim, wie auch das ganze Buch aus Kims Sicht geschrieben ist. Wir haben ja schon das Buch über die Posträuber besprochen. Da ist es ja einmal so gewesen, dass wir auch aktive Szenen von Erik haben. Aber ansonsten ist es ein reines Kim-Buch und auch eine reine Kim-Serie. Und wir erfahren als Leser nur das, was Kim auch aktiv erfährt.
Die Jungs haben sich also für den Abend verabredet, diese ominösen Männer zu vertreiben. Interessanterweise heißt es aber kein Wort zu Katja. Wir wollen sie nicht beunruhigen. Also so ganz sehe ich Katja hier jetzt dann doch nicht als vollwertiges Mitglied der Bande. Auch ihrem Wunsch, den sie ganz am Anfang beim Hüttenbau geäußert hat, vergesst, dass ich ein Mädchen bin und nehmt mich einfach so ran, als ob ich einfach nur ein Freund von euch wäre. Irgendwie scheinen die Jungs das doch nicht so ganz vergessen zu können, dass Katja ja nur ein Mädchen ist. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Selbstreflexion von Kim. Er ist nämlich auch der Meinung, dieses Abenteuer, das könnte ja schon wieder in einem Abenteuerroman stattfinden. Allerdings hätte er noch nie einen Abenteuerroman gelesen, wo der Held mit solchen Widrigkeiten zu kämpfen gehabt hätte wie er. Er muss nämlich erstmal warten, bis Onkel und Tante eingeschlafen sind, bevor er sich aus dem Haus schleichen kann. Außerdem schlottern ihm doch ein bisschen die Knie. Also so richtig als Held fühlt er sich nicht. Und dann muss er eben auch noch einige Widrigkeiten überwinden. Der Holzfußboden in dem alten Haus von Onkel und Tante knarrt zum Gott erbarmen. Und als er aus dem Fenster springen will, merkt er, dass das im Dunkeln ja doch irgendwie schwieriger ist, als es im Hellen ausgesehen hat. Er kann gar nicht wirklich unterscheiden, wo denn das Rosenbeet aufhört. Und natürlich landet er mitten in den Rosenbüschen und ein paar von den Rosensträuchern gehen leider zu Bruch. Auch Brille, mit dem Kim sich zunächst in der Garage trifft, ist ein bisschen besorgt, ob das denn jetzt wirklich das Richtige ist, was sie tun, ob sie nicht vielleicht doch Ärger kriegen könnten, wenn sie hier Männer mit Raketen beschießen. Immerhin ist sich Brille der Gefahr bewusst und beabsichtigt jetzt nicht, die Raketen auf die Männer zu schießen, sondern nur sie zu erschrecken, indem er die Raketen halt dicht über ihren Köpfen vorbeizischen lässt. Außerdem hat er die Lunten an den Raketen auf eine Minimallänge gekürzt, sodass sie praktisch schon losknallen, sobald man sie angezündet hat. Und deshalb möchte er auch nur selbst mit den Raketen hantieren, weil er halt der in Physik am bewandertste ist und dieses Risiko lieber nur selbst tragen will. Als jetzt auch Erik auftaucht, werden die Rollen verteilt. Brille übernimmt, wie gesagt, die Raketen. Erik soll sich um die Elektrik kümmern. Er bedient also den Induktionsapparat, mit dem das Gartentor unter Strom gesetzt werden soll. Und Kim wird an der Vorderseite des Hauses postiert, um zu beobachten. Und er kommuniziert mit Erik über eine Schnur, die zwischen ihnen gespannt ist. Und wenn Kim an dieser Schnur zieht, dann ist das das Signal für Erik, die Männer nähern sich und jetzt soll er das Gartentor unter Strom setzen. Da Kim ja praktisch an vorderster Front eingesetzt wird, nimmt er auch noch einen Knüppel in sein Versteck mit. Da fühlt er sich dann ein bisschen sicherer. Nach einiger Zeit sieht Kim tatsächlich, dass zwei Männer sich dem Haus nähern. Sie kriegen an der Gartentür auch plangemäß tüchtig eine gewischt. Das schreckt die Männer aber nicht ab. Also sie hauen jetzt da nicht einfach ab. Das Erste, was sie versuchen, ist, dass einer der Männer seine Jacke auszieht und versucht, die als Isolator über das Gartentor zu legen. Leider ist die Jacke nass und der Strom schlägt leider doch durch. Aber als er es dann mit einem Regenmantel versucht, der ist Isolator genug, sodass es dem Mann gelingt, über den Zaun zu klettern. Brille ist zwar auf Zack und beschießt ihn mit einer Rakete, aber vor Schreck fällt der Mann vom Zaun, leider jedoch nicht nach draußen, sondern in den Garten. Von der Rakete ist jetzt aber auch Katja aufmerksam geworden. Der haben sie ja leider nicht von ihrem Plan berichtet. Sie macht jetzt also neugierig die Tür auf, will einfach in den Garten gucken, was denn da eigentlich los ist. Und sie steht jetzt so als besonders gut sichtbare Silhouette in der erleuchteten Tür. Kim kann erkennen, dass der Mann, der vor ihm in den Garten gepurzelt ist, nach seiner Hüfttasche greift. Und um zu verhindern, dass dieser Mann mit der dort wahrscheinlich befindlichen Pistole auf Katja schießt, wird Kim aktiv und knüppelt den Mann mit seinem Knüppel nieder. Unmittelbar danach gehen allerdings auch bei Kim die Lichter aus. Der zweite Mann scheint sich jetzt auch in den Garten vorgearbeitet zu haben und seinem Kumpel zur Hilfe zu kommen.
Einige Zeit später wacht Kim auf und weiß zuerst nicht, wo er ist. Er liegt nämlich in einem Bett. Im Nachbarraum hört er Stimmen. Drei Männer unterhalten sich und er kann erfahren, dass die beiden Kerle, die er, Brille und Erik hier gerade niedergeknüppelt haben, mitnichten Ganoven sind, sondern das sind nämlich Polizisten. Und die beiden unterhalten sich jetzt ganz freundlich mit Katjas Vater. Kim ist das alles jetzt total peinlich und er türmt und rennt nach Hause. Dann schreibt er alles nieder, was passiert ist. Am nächsten Tag ist er ziemlich geknickt. Er hat ja eigentlich mit einer Belohnung gerechnet, wenn er da irgendwelche Ganoven-Ding festmacht. Aber jetzt wird er wahrscheinlich eine Strafe bekommen. Er geht an den Strand und läuft mit ziemlich schlechter Laune ganz alleine durch die Gegend und will mit keinem reden. Katja kommt, mit ihr spricht er aber doch und die erzählt ihm jetzt, was gestern weiter passiert ist. Man hätte nämlich ihn bewusstlos im Garten gefunden und natürlich auch den Polizisten und alle hätten sich um ihn gekümmert. Die Polizisten wären sehr nett, es gibt keine Strafe. Sie hätten jetzt an diesem Tag nämlich den Auftrag bekommen, also am Vortag den Auftrag bekommen, mit ihrem Vater zu sprechen. Und das Ganze sollte deshalb nachts und so clandestin passieren, damit die Presse keinen Wind davon bekommt. Die Polizisten haben nämlich Katjas Vater beschattet, seit er nach Dänemark gekommen ist. Das ist wohl noch gar nicht allzu lange her. Ich vermute eher Wochen als Monate. Und Katjas Vater ist in dem Heimatland, aus dem er nach Dänemark geflüchtet ist, sehr bekannt. und das sollte halt nicht in die Presse kommen. Und jetzt wird ihr Vater höchstwahrscheinlich sogar eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Es war also alles nur ein großes Missverständnis.
Nachdem das jetzt also alles aufgeklärt ist, bessert sich Kims Laune deutlich. Das Einzige, was ihm jetzt immer noch schwer im Magen liegt, sind halt die geknickten Rosensträuche, die er seinem Onkel ja noch beichten muss. Der hat am Morgen schon ganz früh das Haus verlassen, deshalb ist Kim ihm heute noch nicht begegnet. Aber spätestens beim Mittagessen wird es wohl dazu kommen, dass er das beichten muss. Beim Mittagessen wundert sich Kim allerdings, dass der Tisch besonders festlich gedeckt ist. Es gibt sogar Wein und eine Vase mit Rosen steht auf dem Tisch. Kim erkennt ganz zerknirscht, das sind wahrscheinlich die Blüten, die ich da abgeknickt habe. Aber alle sind bester Laune. Rasmussen, der Lektor, scheint was zu feiern zu haben. Und während des Essens kommt jetzt die Sprache darauf, dass Rasmussen sich nochmal entschuldigt. Er sei ja am Morgen ganz unglücklich gestolpert und leider, leider habe er da ja ein paar Rosenbüsche beschädigt. Aber der Onkel tut das ab. Ach, ist doch überhaupt kein Problem. Und die eignen sich ja hier noch wunderbar als Tischdekoration. Und somit ist Kim aus dem Schneider, obwohl er sich da nicht wirklich einen Reim drauf machen kann, warum Rasmussen denn da die Schuld jetzt eigentlich auf sich nimmt. Am Nachmittag sucht Rasmussen dann das Gespräch mit Kim. Dieser bedankt sich nochmal wegen dieser ganzen Rosengeschichte. Aber auch Rasmussen hat Kim praktisch etwas zu beichten. Er erzählt ihm nämlich, dass er die Aufzeichnungen, die Kim irgendwann mal rumliegen lassen hat, gelesen hat, die Ferienerlebnisse. Und er fand das so spannend, dass er heute am Morgen sogar in Kims Zimmer gesucht hat, ob er die Fortsetzung finden kann. Und er bittet Kim, ob er dieses Manuskript nicht mal haben und vielleicht einem Freund zeigen kann. Kim erlaubt das, ist zwar immer noch nicht davon überzeugt, dass sein Geschreibsel da jetzt für irgendwen außer ihnen selbst von Wert sein könnte, aber sagt, ja klar, nimm mit, kein Problem.
Dann kommen wir jetzt zum letzten Kapitel. Es ist 4 Tage später und es gibt etwas zu feiern. Kim hat nämlich Katja und Erik zur Blockhütte gebeten. Brille kann nicht mitkommen, er ist mit Stoffer nach Kopenhagen gefahren für eine Woche, um dort irgendwelche Dinge zu tun, die wir nicht näher erfahren. Das, was Kim zu feiern hat, ist aber wirklich bombastisch, denn er bringt 1000 Kronen mit. Rasmussen hat nämlich sein Manuskript einem Kollegen gezeigt und der will es als Kim-Bücher rausbringen. Ein paar Dinge müssen gestrichen werden, ein paar umgeschrieben, aber prinzipiell ist es schon gut so, wie das, was Kim aufgeschrieben hat. Kim ist also jetzt unfreiwillig unter die Buchautoren gegangen und Kim hat einen Scheck bekommen über 1000 Kronen. Und den wollte er natürlich sofort einlösen, um mal so viel Geld auf einem Haufen zu sehen. Sie werfen also jetzt Geldscheine in die Luft und überlegen, was sie mit dem Geld machen können. Und allen ist klar, das geben wir Brille, dann kann er endlich seinen Karburator-Test durchführen. Und Katja freut sich insbesondere darauf, Brilles Gesicht zu sehen, wenn er das Geld bekommt. Allerdings müssen sie das Geld jetzt vorher irgendwo verstecken. Das machen sie seltsamerweise nicht zu Hause, sondern sie nehmen eine kleine Blechdose und vergraben es recht feierlich in der Nähe unter einem Baum. Und damit endet das erste Abenteuer.
Kommen wir zu den Kategorien. Welche Fragen sind offen geblieben? Für die Geschichte spielt es keine große Rolle, aber ich habe mich gefragt, warum Kim denn eine Woche später in den Fischerort kommt als Erik. Erik scheint ja direkt schon bei Ferienbeginn angereist zu sein und Kim kommt eben erst eine Woche später. Vielleicht hatten seine Eltern noch irgendwelche anderen Pläne mit ihm oder wollten auch mal noch eine Woche Ferien mit ihm verbringen. Was ich mich auch noch beiläufig gefragt habe, ist, ob die 1000 Kronen, die Kim am Ende in diesem Scheck geschickt bekommt, ob das jetzt schon sein komplettes Honorar für das Buch ist oder nur ein Vorschuss. Also ob er damit jetzt wirklich reich werden kann mit seinen Kim-Büchern oder ob 1000 Kronen ja eigentlich gar nicht so viel Geld sind, wie sie ja vorher gesagt haben, wenn man sie in diesen Karburator investieren soll. Auch in Bezug auf Brilles neue Erfindung habe ich mich gefragt, was Brille und Stoffer jetzt eigentlich eine Woche in Kopenhagen machen. Der erste Gedanke wäre ja, dass sie irgendwie in Sachen dieser Erfindung unterwegs sind. Aber wenn sie ja noch gar nicht davon wissen, dass sie jetzt plötzlich Reichtümer besitzen, weil Katja sich darauf freut, Brilles Gesicht zu sehen, wenn sie erzählen, dass er jetzt endlich diese Investition tätigen kann, dann ist mir nicht klar, mit welcher Intention Stoffer und Brille da jetzt eigentlich in Kopenhagen sind. Oder ob das eine ganz andere Hintergrundstory ist und mit dieser Erfindung überhaupt gar nichts zu tun hat.
Wenn man sich die Geschichte genau durchdenkt, frage ich mich mittlerweile, warum Kim Katja denn den Weg zum Heidehaus vom Bahnhof zeigen muss. Brille kennt Katja, ja. Brille wohnt ja neben dem Heidehaus und Brille ist wohl auch schon vor Kim im Fischerort angereist. Das heißt, Katja muss auch vorher schon im Heidehaus gewesen sein. War sie nie am Bahnhof? Hat sie sich den Ort nie angeschaut? Das bleibt hier völlig offen, weil für mich klang es so in der ersten Szene, dass Katja jetzt auch das erste Mal im Fischerort ankommt. Aber das kann ja irgendwie nicht sein.
Das stimmt, das ist eine offene Frage, die ich mir auch gestellt habe. Aber vor kurzem hatte ich jetzt einen Geistesblitz, wie man das vielleicht aufdröseln kann. Im Buch klingt es ja tatsächlich so, als ob Kim und Erik auf dem Rückweg vom ersten Tag am Strand gleich Brilles Labor besichtigen und dann am nächsten Tag St. Hans ist. Vielleicht ist es aber gar nicht so, weil wir haben ja schon gesagt, es ist am Anfang dieses Kapitels ein bisschen schwammig, wie jetzt da genau die zeitliche Verteilung ist. Wahrscheinlich ist es doch so, dass Kim und Erik noch einige Tage im Fischerort schon verbringen, bevor sie auf Brille treffen und sein Labor besichtigen. Und in dieser Zeit kann Brille natürlich Katja kennengelernt haben, selbst wenn sie wirklich mit Kim zusammen zum ersten Mal dort aufgeschlagen ist. Und dann kann sie den Weg zum Heidehaus natürlich noch nicht kennen, wenn sie zum allerersten Mal dort ist.
Auch unklar bleibt, wenn Katja mit ihrem Vater dort wohnt und der wohl erst seit einigen Wochen, wie man den Aussagen der Polizisten entnehmen kann, ins Land gekommen ist, wo hat sie denn dann vorher gewohnt? Und warum spricht Katja so viel besser Dänisch als ihr Vater? Katja sagt in einer Szene auch, dass sie nicht weiß, warum ihr Vater aus dem Land, aus dem er herkommt, geflüchtet ist. Daraus muss man doch wohl schließen, dass sie nicht mit ihm geflüchtet ist, sonst hätte er ihr doch wohl gesagt, warum man das Land verlassen muss. In der gesamten Hintergrundgeschichte von Katja und ihrem Vater bleibt hier einiges offen.
Ein bisschen kann man diese Lücken vielleicht füllen, wenn man sämtliche andere Bücher gelesen hat. Ein paar Informationen kann ich da jetzt schon mal beitragen. In einem Buch heißt es zum Beispiel, Katjas Vater ist Russe oder sowas Ähnliches. Und in einem anderen heißt es dann, Katjas Vater ist Pole. Also wissen wir jetzt schon mal zumindest, wo er hergekommen ist. Dass Katja fließend Dänisch spricht, liegt daran, dass sie schon als kleines Kind zu Verwandten nach Dänemark gekommen ist. Wie man das jetzt interpretieren muss, das ist mir auch nicht ganz klar, ob Katja wirklich schon seit Jahren in Dänemark lebt und ihr Vater erst jetzt Polen verlassen hat, oder ob Katja, so wie Kim, in sämtlichen Ferien hier im Fischerort ist, in sämtlichen Ferien eben bei Verwandten in Dänemark war und dabei die Sprache aufgeschnappt hat. Auch mit dieser Aufenthaltsgenehmigung, die für Katja anscheinend kein Problem ist, habe ich noch so ein bisschen Fragezeichen im Kopf. Über Katjas Mutter ist, soweit ich weiß, überhaupt nichts bekannt. Insofern könnte man sich zusammenspinnen, dass Katjas Mutter Dänin war, darüber auch Katja die dänische Staatsbürgerschaft hat und deshalb kein Problem mit einer Aufenthaltsgenehmigung. Und wenn Katjas Mutter jetzt schon gestorben ist, könnte es natürlich sein, dass ihr Vater über diese Ehe jetzt kein Aufenthaltsrecht hat, sondern das irgendwie selbstständig aktiv erwerben muss. Aber dieser ganze Hintergrund mit den Familien spielt eigentlich für die Abenteuer, die die Kinder erleben, keine Rolle. Das ist vielleicht auch nur was, wo man sich Gedanken drüber macht, wenn man sich das Ganze als Erwachsener nochmal tiefer durchdenkt, als es eigentlich notwendig wäre, um den Fall zu genießen. Hier kann ich dann auch jetzt gleich überleiten in die nächste Kategorie. Was ist in diesem ersten Origin-Story-Band schon angelegt, was in den weiteren Bänden dann fortgesetzt wird? Wir lernen hier die Hauptpersonen kennen. Also diese vier Kinder, Erik, Brille, Kim und Katja, bilden den harten Kern der Bande, die auch in sämtlichen anderen Kim-Büchern Abenteuer erlebt. Kim schreibt am Ende jeder Ferien die Erlebnisse auf und Rasmussen wird das weiterhin in diesem Verlag veröffentlichen. Was wir in späteren Bänden erfahren, ist, dass Katja jetzt rund ums Jahr in diesem Fischerort lebt. Erik, Brille und Kim kommen ja weiterhin nur in den Ferien her und gehen ansonsten in Kopenhagen zur Schule. Ob Katja jetzt eigentlich auch in diesem Fischerort eine Schule besucht, bleibt offen. Ich glaube, das wird nie erwähnt. Zum Alter der Kinder habe ich in einem anderen Band gefunden, dass Katja 14 ist und sie ist ungefähr in unserem Alter, schreibt Kim, vielleicht etwas jünger. Das heißt, alle sollten so um die 14, 15, 16 sein. Auch die Figur von Stoffer, dem Mechaniker, wird in späteren Bänden immer mal wieder erwähnt. Ich glaube, er hat auch jedes Mal zumindest einen kurzen Auftritt. Manche Fälle drehen sich auch genau um diesen Mechaniker. Eine andere wiederkehrende Person wird in diesem ersten Fall allerdings noch gar nicht erwähnt. Und das ist der Polizist Larsen, mit dem die Kinder irgendwann zwangsläufig eine gewisse Beziehung eingehen, weil sie halt irgendwann ständig darauf angewiesen sind, dass die Polizei die Ganoven, die sie dingfest gemacht haben, dann irgendwann schlussendlich verhaftet. Und vor allem die zänkische Schwester von Larsen, vor der ja alle Kinder ein bisschen Angst haben, die wird jetzt auch noch nicht eingeführt in diesem ersten Band. Ob Brilles Erfindung in irgendeinem späteren Buch nochmal aufgegriffen ist, das weiß ich jetzt nicht. So genau kenne ich die ganzen anderen Bände dann doch nicht. Allerdings ist es so, dass die 1000 Kronen, die Kim jetzt hier feierlich mit seiner Bande vergräbt, in einem späteren Fall durchaus noch mal eine Rolle spielen. Die sind nämlich irgendwann verschwunden.
An was ich mich noch erinnere, ich habe die Serie jetzt auch schon länger nicht mehr komplett gelesen, ist aber, dass die Technik immer eine sehr große Rolle spielt und Brille durchaus noch die ein oder andere Erfindung machen wird. Es gibt einen Fall, wo sie schon einen Schritt weiter sind. Sie haben also keinen Telegraph mehr, sondern schon ein richtiges Funkgerät, wie bei den Funkfüchsen, allerdings ungefähr 100 Mal so groß. Sie brauchen nämlich einen riesigen Rucksack und laufen rum wie Marsmännchen. Ich glaube, auf einem Jahrmarkt.
Was ich jetzt bei der Vorbereitung auf diesen Podcast noch erfahren habe und vorher noch nicht wusste, ist, dass es mittlerweile eine Fortsetzung gibt. Offensichtlich hat ein Däne, der früher selbst Kim-Fan war, sich entschieden, eine weitere Serie aufzumachen. Mittlerweile gibt es davon 7 Bände, die zwischen 2013 und 2022 erschienen sind. Es ist Kim, der sich immer noch mit seiner Bande trifft, allerdings 40 Jahre später. Kim hat mittlerweile das Haus von Tante und Onkel geerbt. Erik ist verheiratet, aber irgendwie treffen sie sich in den Ferien trotzdem immer noch in Seeland und erleben irgendwelche Abenteuer. Gelesen habe ich diese Bände noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie wirklich in der deutschen Übersetzung erschienen sind. Bisher habe ich nur die dänische Seite des Verlages gefunden. Und da ich leider nicht der dänischen Sprache mächtig bin, kann ich nur rudimentär über irgendein Translate-Tool da bruchstückhafte Informationen abgreifen. Aber eine Fortsetzung der Kim-Bände wäre vielleicht mal ganz lustig zu lesen.
Mein Fazit. Ich kenne die Buchreihe aus meiner Kindheit und deswegen hat sie einen dicken Nostalgiebonus. Auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, dieser erste Fall ist kein Kriminalfall. Es ist eine Abenteuergeschichte, wie sie auch bei den 5 Freunden beispielsweise passieren könnte. Auch die beiden Männer, die hier als etwas geheimnisvoll eingeführt werden, waren nie wirklich bedrohlich. Und das erste Mal, als irgendein Wort fiel, was mit Verbrechen zu tun hat, war ja der Boss, der sich um Juwelendiebstähle kümmert. Aber das war ja kein Ganoven-Boss, sondern das war ein Polizist und das war halt sein aktueller Fall. Vielleicht ist es aber gar keine schlechte Idee, am Anfang einer Buchreihe eben genau so einen Fall zu machen, wo man sich viel mehr darauf konzentriert, die Charaktere einzuführen, das Setting der Welt zu beschreiben und vielleicht auch zu beschreiben, wie sich die Dynamik der Gruppe entwickelt. Andere Serien wie TKKG fangen ja eigentlich eher so an, dass man reingeworfen wird, was ich durchaus eigentlich auch gut finde, weil ich meistens die Geschichten am besten finde, wenn alle sich schon richtig gut kennen. Bei Fernsehserien ist es zum Beispiel oft so, dass ich die erste und die letzte Folge gar nicht schaue, dass ich weder wissen will, wie sich die Leute kennenlernen, noch wenn irgendwelche große Abschiede gefeiert werden. Aber das kenne ich halt aus meiner Kindheit und deswegen lese ich das Buch auch heutzutage noch gerne. Ich mag den Schreibstil der Kim-Bücher. Also Kim schreibt wirklich so, wie ich gerne früher geschrieben hätte. Auch wenn eine Sache vorkommt, die ich persönlich heutzutage nicht mag und die ich bei neuen Geschichten auch ehrlich gesagt nicht gut finde, das ist, wenn explizit so etwas geschrieben wird, ich müsste euch ja jetzt eigentlich von Onkel und Tante erzählen, dann weiß ich ja inhärent sofort, ach so, das ist eine langweilige Nacherzählung. Heutzutage in neuen Geschichten mag ich das nicht, dann breche ich ab. Aber Nostalgie in den alten, da lasse ich es mir gefallen, da lese ich drüber hinweg. Insofern ist es ein Buch, was, denke ich, durchaus seinen Zweck erfüllt und neugierig macht. Immerhin enden wir mit ganz viel Geld für Kinder. Insofern würde ich ihm heutzutage mit Nostalgiebonus immer noch einen Daumen hoch geben.
Mein Fazit. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Namen hier eine untergeordnete Rolle spielen. Wir haben ja schon gesagt, der Name Kim, das Ich Kim heißt, wird eigentlich erst in Kapitel 7 einmal erwähnt. Die einzigen Menschen, die hier vollständige Namen haben, sind Palle Birk und Erik Holm. Von Katja wissen wir keinen Nachnamen, von Kim wissen wir keinen Nachnamen. Der Onkel heißt Carlo, aber die Tante hat nicht mal einen Vornamen. Und auch der Fischerort ist immer nur der Fischerort und lässt sich nicht weiter lokalisieren, weil er, wie ich in Wikipedia gelesen habe, auch fiktiv sein soll. Ein Alleinstellungsmerkmal, auch wenn es wahrscheinlich nicht komplett exklusiv ist, aber doch eher ungewöhnlich, ist diese Selbstreflexion, dass Kim halt immer wieder drauf rumreitet, ja, eigentlich bin ich ja kein Schriftsteller und wahrscheinlich liest sich das jetzt auch gar nicht so gut. Und teilweise eben auch nochmal drauf eingeht, ja, in einem Abenteuerroman würde jetzt wahrscheinlich Folgendes passieren, aber das hier ist eben das echte Leben. Das liest sich eigentlich immer ganz amüsant. Du hast natürlich recht, dieser Fall ist eigentlich kein Kriminalfall, sondern nur eine Abenteuergeschichte und eine Einführungsgeschichte, dass die Bande sich jetzt gefunden hat und ab jetzt neue Abenteuer erleben kann. Wobei dieses gern genommene Motiv, am Anfang können sich die Protagonisten erstmal nicht leiden und müssen sich erstmal zusammenraufen, hier ja doch erfreulich schnell abgehandelt ist. Es geht ja eigentlich nur darum, dass Erik sagt, Mädchen will ich nicht dabei haben, aber seit Katja dann das Picknick mitgebracht hat, ist sie dann plötzlich doch die allerbeste Freundin. Die paar Ungereimtheiten um Katjas Herkunft oder beziehungsweise die genauen Familienverhältnisse nehme ich jetzt einfach mal so hin, ist, wie gesagt, für die Abenteuer oder die Kriminalfälle, die die Kinder zu lösen haben, einfach nicht wichtig. Insofern kann man das auf jeden Fall so machen. Es ist ein Fall, der sich ganz amüsant wegliest. Ich glaube, von mir kriegt Detektiv Kim aus Kopenhagen auch einen Daumen hoch.
Und damit sind wir am Ende von Podcast und von unserem Buch Origin Story Blog angelangt. Und es bleibt nur noch, uns zu verabschieden. In den nächsten 3 Monaten schwenken wir jetzt wieder um zu Hörspielen und wir wollen uns mit Hörspielen zum Thema Identitätsdiebstahl beschäftigen. Wir starten mit den 3 Ausrufezeichen. Bis in 4 Wochen.